Energie aufs Ohr, der Speicherexperten-Podcast von Memodo. Hi Energiefans, heute gibt es wieder Energie aufs Ohr. Ich bin Lena, Auftragsmanagerin und Energieexpertin bei Memodo. Einmal im Monat zieht es mich vors Mikrofon, um mit Energiespezialisten von nah und fern über News, spannende Learnings, Trends und die Energiezukunft zu quatschen. Legen wir los. Hallo zusammen und willkommen zurück bei einer neuen Podcast-Folge Energie aufs Ohr. In unserer letzten Folge haben wir über das Thema Blackout gesprochen. Was kann passieren bei einem landesweiten Stromausfall und was kann man dagegen tun? Habt ihr euch aber mal gefragt, wie wir es eigentlich generell schaffen, zu jeder Tageszeit genügend Strom für alle zur Verfügung zu stellen? Was passiert, wenn die Energie zum Beispiel der Solaranlagen in Deutschland bei schlechtem Wetter sehr gering ist? Oder wie weit das Stromnetz von wo und wie viel Energie, oder wie weiß das Stromnetz, wann, wo und wie viel Energie kommen wird? Kurzum, was ist eigentlich ein intelligentes Stromnetz? Haben wir eins oder brauchen wir das? Und was machen wir dann damit? Und mit dieser Frage beschäftigt sich Marvin Endres von der Peakplan, den ich heute zu Gast habe. Hallo Marvin.
Hi Lena, grüß dich. Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Marvin, lass uns doch erstmal starten, wie wir immer starten. Magst du dich mal kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Genau, ich bin verantwortlich für die Einheit Peakplan im Hause Memodo. Wir beschäftigen uns ganz viel mit Strategien. Dazu gehört natürlich auch unser Netz, weil das Netz ist natürlich auch ausschlaggebend und Leitplanke auch so ein bisschen für den Ausbau von erneuerbaren Energien. Und von daher haben wir da eigentlich täglich Berührungspunkte zum Netz und auch, wie das Netz so intelligenter wird.
Also wir starten ja dann auch gleich noch ins Thema dann, also Smart Grid, was ja sozusagen die Übersetzung für das intelligente Stromnetz wäre. Wir haben ja viele Anglizistiken auch da, aber auch Netzsicherheit und Steuerung werden wir auch später nochmal eintauchen und das Ganze unseren Zuhörerinnen erklären. Aber vielleicht, wie wir es, wenn wir jetzt anfangen, welche Akteure, also vielleicht kannst du das Stromnetz, was ist das Stromnetz? Vielleicht kannst du das mal erklären, welche Akteure spielen mit und wie ist unser Stromnetz eigentlich aufgebaut?
Ja, sehr gerne. Ich glaube, das ist auch sinnvoll, da nochmal in der Vogelperspektive anzufangen, beziehungsweise auch in der Geschichte, wo wir herkommen. Herkömmliche Energieerzeugung ist ja eigentlich auch ein bisschen dadurch beschrieben, dass wir wenige zentrale Kraftwerke haben mit einer sehr großen Leistung. Historisch gesehen waren das eben vor allem Kohlekraftwerke im Westen Deutschlands, Atomkraftwerke, die so ein bisschen über Deutschland verteilt waren. Es kam aber dann auch relativ früh sozusagen so Offshore-Wind dazu. Es gibt Gaskraftwerke und diese wenigen großen Kraftwerke, die mussten jetzt den Strom in ganz Deutschland verteilen. Und für diese Verteilung des Stroms sind sogenannte Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich, ÜNB ist abgekürzt, und davon gibt es 4 in Deutschland. 4 ist gar nicht mal so groß. Und die, wenn man sich die Karte vorstellt im Kopf, ist das Beeindruckendste so ein bisschen, dass vor allem von Nord nach Süd, also auch nach Bayern, da wo wir sitzen, ein Übertragungsnetzbetreiber zuständig ist. Das ist zum Beispiel die TenneT. Und das ist wie so eine Skipiste, kann man das sich vorstellen, durch Deutschland durch. Und hier gehen auch vor allem diese enormen Trassen, also diese Höchstspannungstrassen gehen hier runter von Nord nach Süd. Und die sorgen dafür, dass wir auch von den Kraftwerken im Norden, im Süden was abbekommen, weil es auch schon historisch so war, dass man im Süden von Deutschland weniger Kraftwerke hatte. So, und diese Übertragungsnetzbetreiber, diese 4 geben dann in den kleineren Regionen oder unterteilteren Regionen ihre Verantwortung ab an sogenannte Verteilnetzbetreiber. Und diese Verteilnetzbetreiber, da kann man auch so Namen nennen wie E.ON, Vattenfall, EnBW. Da gibt es aber auch viele Netze, die einfach in der Hand von Kommunen und Städten sind. Und genau, die geben dann die Energie in den Regionen weiter. Also wir haben auch, wenn man es mal auf der Spannungsebene sieht, Höchstspannung, Mittelspannung, Niederspannung. Und genau, da kommen wir bestimmt später auch nochmal zu. Aber das hilft, wenn man so ein bisschen das versteht. Das Netz an sich muss immer um die 50 Hertz haben, damit es stabil läuft. Sonst habe ich eben eine Störung oder einen Stromausfall. Und was jetzt noch wichtig ist zu verstehen, ist, dass 1998 eben eine europäische Liberalisierung dieses Strommarktes gab. Und da hat man die Verantwortung von einem Netzbetreiber und einem Energieversorger getrennt. Und wir haben in Deutschland zu diesen wenigen Netzbetreibern eben 900 private Energieversorger. So, das ist jetzt erstmal die Basis, die man wissen muss für das weitere Gespräch.
Du hast es schön gesagt mit Nord nach Süd und eben von den ÜNBs, also den Übertragungsnetzbetreibern, dann zu den Verteilnetzbetreibern. Ich habe da auch mal eine ganz lustige oder eine ganz schöne, wie sagt man, Veranschaulichung gesehen. Es hat mal einer gesagt, das ist die Autobahn, die durch Deutschland führt. Das sind die Trassen. Und in die Verteilernetze gehen dann sozusagen die Bundesstraßen oder die wie sagt man noch, normalen Straßen sozusagen.
Das fand ich Landstraßen, genau. Ja.
Genau,
ja.
Die Landstraßen, genau. Ja. Das fand ich eigentlich ganz schön. Du hast ja gesagt, wir haben jetzt die Basis. Was unterscheidet jetzt das jetzige Stromnetz zu einem intelligenten Stromnetz, also zum Smart Grid? Was ist da die Definition, sag ich mal?
Ja, also eine hundertprozentige Unterscheidung würde ich hier eigentlich nie machen. Es ist natürlich auch immer so ein Übergang. Das Smart bedeutet eigentlich, über das wir jetzt immer so viel reden, dass alles intelligenter wird. Aber das Netz an sich, muss man sich mal vorstellen, dass auch vor 20, 30 Jahren schon jeder immer Strom hatte und zur Verfügung hatte, egal wo man war, seitdem man war jetzt nicht angeschlossen, war schon auch eine ganz schöne Meisterleistung. Und vor allem diese Frequenz zu halten. Man hat es aber historisch gesehen eher bilanziell gemacht. Ja, man hat durch auch historische Daten gewusst, wann will welche Region, welchen Energiebedarf hat eine Region oder ein großes Unternehmen. Und das hat man alles in eine Summe geschmissen. Und dann hat man gesagt, so viel müssen wir produzieren um die Uhrzeit. Und das wird dann auch abgenommen. Und es war wie so ein großer See, in dem man eingetankt hat. Und dann sind aus kleinen Kanälen ist das wieder abgeflossen. Man musste aber immer schauen, dass der See einigermaßen gefüllt ist. Aber jetzt haben wir eben einen erhöhten Energiekonsum in Deutschland. Und vor allem auch, jetzt kommen erneuerbare Energien ins Spiel, oder auch die letzten Jahre ist das verstärkt ins Spiel gekommen. Und jetzt haben wir die Situation, dass wir aus wenigen zentralen Kraftwerken viele dezentrale Kraftwerke hinzubekommen haben und die zentralen an Bedeutung verlieren. Und hat natürlich auch mit unseren Klimaschutzzielen zu tun. Und deswegen wird es jetzt immer schwieriger, diese ganzen Erzeuger und sogenannte Stakeholder in diesem deutschen Energiemarkt und Netz miteinander zu vernetzen. Und jetzt ist diese Forderung nach Smart und Smart, einfach um das mal zu definieren, weil Smart, das sagt man sehr, sehr oft für ganz viel, bedeutet einfach die Kombination von der Erzeugung mit der Speicherung und dem Verbrauch. Und die Speicherung, da komme ich später nochmal dazu, ist hier ein ganz wichtiger Bestandteil. Und letztendlich, was das Ganze smart macht, sind jetzt einfach der Einsatz von Kommunikationstechnologien. Also wir haben nicht mehr nur Leitungen, die Strom transportieren, sondern wir haben auch Leitungen, sogenannte Datenleitungen, die Daten transportieren. Und dieser Ausbau ist natürlich auch eine besondere Herausforderung.
Also ist sozusagen intelligent im wahrsten Sinne des Wortes. Also wir können dann über ein Smart Grid, wenn wir das zubauen, einfach Informationen weitertragen beziehungsweise austauschen unter den einzelnen Verbrauchern beziehungsweise unter den einzelnen Akteuren.
Genau. Also Erzeuger und Verbraucher ist hier zentral, aber Erzeuger und Verbraucher ist ja auch durch erneuerbare Energien, siehe Beispiel eine Solaranlage auf dem Eigenheim, auf einmal auch ein, historisch gesehen, ein Konsument. Und deswegen reden auch ganz viele von einem Prosumer, also einem Konsumer und einem Produzenten zugleich. Und das sind jetzt aber auch Unternehmen, die Anlagen auf ihren Dächern haben und eben Eigenheime. Und deswegen wird es auch immer wichtiger, die über intelligente Technologien, hier können wir auch über Smart Meter reden, in diese Struktur des öffentlichen Netzes einzubinden.
Also das heißt, um das nochmal sozusagen auf den Punkt zu bringen, der Unterschied zu, in Anführungszeichen, einem normalen Netz ist einmal natürlich die Erzeugung, Speicherung und der Verbrauch, aber eben ganz wichtig diese Informations- und Kommunikationstechnologien, die zu was jetzt alles oder was kann man sich darunter vorstellen? Was sind das für Technologien und wozu brauchen wir sie? Also was machen die?
Ja, letztendlich, um das nochmal abzurunden, ist es der eigentliche Unterschied ist so eine Art Zwei-Wege-Dialog. Also das bedeutet, dass ich jetzt nicht wie früher habe ich einfach einen Strom von A nach B transportiert und von B kam aber nichts zurück. Und jetzt ist es ein kontinuierlicher Austausch. Und was ermöglicht so einen Austausch? Das ist eigentlich einfach erklärt, letztendlich auch, wie wir es mit Smartphones haben. Wir brauchen immer Sender und Receiver und dann wieder zurück. Also wir brauchen irgendwelche Geräte mit einer gewissen Software darauf, die eben das Empfangen und Senden von Informationen ermöglichen. Und diese Geräte müssen, dazu kann man an jeden Endpunkt in diesem Netzwerk, also jeder, der an dieses Stromnetz angeschlossen ist, egal ob er produziert oder nicht, braucht jetzt so ein Gerät, ja, so ein Smart Meter nennt man das auch.
Was, wenn wir jetzt, wenn man jetzt noch ein Beispiel nennt, das hatte ich jetzt bei der Recherche auch gesehen, Wetterdaten sind zum Beispiel ja auch so ein Thema, das ja irgendwo auch weitergegeben werden muss, beziehungsweise wenn wir viel über erneuerbare Energien reden, ja, wenn die Sonne nicht scheint, dann haben wir natürlich eben weniger Leistung von den Solaranlagen. Das bindet das auch ein, oder?
Ja, absolut. Also das gesamte Netzwerk ist natürlich bei jedem Akteur sozusagen, ist ein Gateway oder eine Schnittstelle installiert oder soll in dieser Theorie installiert sein. Aber es werden die ganze Zeit auch Wetterdaten, es werden Verbrauchsdaten historisch und auch Prognosen einbezogen, weil was in der Zukunft passiert, weiß man ja auch nie genau. Und das ist eben so schwierig geworden, weil auch gerade durch E-Mobility. Man weiß eben noch nicht, wann fährt der moderne Mensch zum Einkaufen, wann fährt er jemanden besuchen. Und das heißt, es kommt auch in der Zukunft immer wieder dazu, dass eben Stromverbräuche nicht mehr durch die Historie allein erklärbar sind. Aber man kann da natürlich noch einige Daten auswerten und immer wieder hinzuziehen. Und deswegen ist aber so ein kontinuierlicher Austausch, der eben bedeutet, wirklich kontinuierlich, so alle 15 Minuten, ganz, ganz wichtig jetzt.
Okay, also alle 15 Minuten wäre dann dieser Zwei-Wege-Dialog, dass man wirklich schauen kann, was wird verbraucht und was wird wo erzeugt, sozusagen, ganz simpel gesagt.
Genau.
Wenn wir jetzt, also die Aufgaben, glaube ich, sind ja eigentlich klar dann des Smart Grids. Wenn wir jetzt aber auf Deutschland schauen, haben wir jetzt eigentlich schon ein intelligentes Stromnetz oder sind wir da dabei oder sind wir schon fast vollendet? Wie ist denn da jetzt der momentane Stand?
Gute Frage. Ich glaube, ich würde das mal in zwei Richtungen sehen. Einerseits habe ich auch vorhin gesagt, die Innovation an sich, auch die Privatisierung des Stromnetzes durch die Liberalisierung hat hier natürlich zu vielen Innovationen gebracht, weil es meistens Innovationen auch was mit einer Wirtschaftlichkeit zu tun haben. Und jetzt ist es aber so, dass wir hier auch ein bisschen trennen müssen zwischen gerade größeren Erzeugungsanlagen. Hier ist schon recht viel passiert. Also ich sage jetzt mal Erzeugungsanlagen, PV-Anlagen auf Häusern, kleinere Windräder in Kommunen. Die sind sowieso, das war schon immer, ist schon lange Zeit Fortschritt beim Neubau eben, das zu intelligent zu machen, smart zu machen. Hier redet man auch aus Gründen von einem sogenannten Redispatch. Das bedeutet, dass jetzt diese Netzbetreiber, die unsere Versorgungssicherheit zu jeder Zeit gewährleisten müssen, auch solche Erzeugungsanlagen mal runterfahren können und mal hochfahren können, wenn sie sagen, wir brauchen hier gerade mehr Energie oder weniger, damit immer diese Frequenz eben eingependelt bleibt. So, das Schwierige ist jetzt aber bei allen Bestandsanlagen, wo das halt ich sage jetzt mal, 2017 kam, glaube ich, das Gesetz auf, wo man damit angefangen hat, beziehungsweise 2015, glaube ich, irgendwie so um den Dreh. Aber davor wurde ja auch schon ganz viel gebaut. Das heißt, bei diesen Anlagen muss man jetzt nachrüsten. Und hinzu kommt, was natürlich auch einiges ausmacht, sind diese ganzen Haushalte in Deutschland, die jetzt auch hier mitspielen in einem Smart Grid. Und die müssen auch alle, das sind ungefähr 40 Millionen Stück, die müssen auch alle ausgestattet werden. Und da haben wir noch ein ganz großes Defizit.
Okay. Also das, da sind wir noch nicht so weit, sagst du sozusagen.
Ja, da sind wir halt vor allem noch nicht so weit, weil von so einer Gesetzesidee, ich glaube 2015 gab es mal ein Gesetz, eben was diese Digitalisierung der Energiewende beschrieben hat. Und dann macht man eben seine Pläne und sagt, wie das umgesetzt wird. Und durch Regierungswechsel und auch wieder neue Erkenntnisse, sage ich jetzt mal, wurde da in den letzten paar Jahren, glaube ich, 3, 4, 5 Mal dran gedreht, bis hin sogar zu 2021. Da hat auch mal ein Verwaltungsgericht diese komplette Smart Meter Distribution in Deutschland gestoppt, aufgrund da war man sich nicht klar, welche Anforderungen so ein Smart Meter auch an den Datenschutz haben muss. Und dann wurde das alles auch wieder pausiert. Ich habe das auch mal versucht, im Rahmen des Podcasts nochmal rauszufinden, aber es ist irrsinnig schwer, da eine Zahl zu nennen. Aber was zum Beispiel die Regierung sagt, ist, dass 2020 schon 10 Millionen Haushalte, also ungefähr ein Viertel, mit modernen Messtechnik ausgestattet wurden. Das ist ja schon mal cool. Auf der anderen Seite ist moderne Messtechnik leider noch nicht alles, sondern man braucht noch sogenannte Gateways, die dann noch nachgerüstet werden müssen. Und hier reden einige Quellen auch nur von 50.000 Gateways überhaupt in Deutschland. Und das ist natürlich eine ziemlich ernüchternde Zahl. Da müssen wir noch einiges tun.
Sehr, sehr wenig, okay. Es ist natürlich aber auch wichtig, also wir haben ja, glaube ich, die Vorteile von einem Smart Grid jetzt besprochen, aber wenn wir vielleicht nochmal tiefer darauf eingehen können, was sind denn jetzt eigentlich genau die Mehrwerte für einen Verbraucher, ja, also zum Beispiel für mich jetzt persönlich oder von mir aus auch für Kommunen, ja, warum sollten wir den Ausbau eines intelligenten Stromnetzes überhaupt vorantreiben?
Ja, da gibt es natürlich zahlreiche Mehrwerte, wie es auch später, da können wir auch mal hinzukommen, natürlich auch Risiken gibt, aber das gibt es immer, Mehrwerte und Risiken. Aber zu den Mehrwerten, der größte Mehrwert ist, glaube ich, über den reden auch alle momentan sehr, sehr viel, ist eine Netzsicherheit. Einfach, wir wollen vermeiden, das hattet ihr auch in der letzten Sendung, dass ein Blackout passiert, also diese Frequenz in ein Ungleichgewicht kommt. Und hierfür ist die Umstellung auf Smart Grid ganz, ganz wichtig. Genau. Gleichzeitig schafft es auch eine gewisse Unabhängigkeit. Das heißt, der Strommarkt oder Energiemarkt ist zwar europäisch vernetzt, also wir sind auch mit dem Ausland vernetzt, wir sind mit Belgien vernetzt, wir verkaufen da Energie und verkaufen mit Frankreich, mit Polen und Tschechien und viele anderen Länder. Und das ist auch gut so, weil man es auch oft Energie auch ein europäisches Thema ist. Aber wenn jetzt in einer Region beispielsweise ein Waldbrand ausbricht und dadurch ein Kraftwerk, sei jetzt mal, kaputt geht, wenn das ein zentrales Kraftwerk ist, was 5 Millionen Menschen versorgt, dann ist das schon ein kleines Drama. Wenn es ein Smart Grid ist mit lauter dezentralen Kraftwerken, bedeutet automatisch, dass die Auswirkung so einer Katastrophe natürlich viel, viel geringer ist. Also ich habe auch eine gewisse Unabhängigkeit von Naturkatastrophen, politischen Entscheidungen, Wetter auch eventuell, ja, dass im Norden Wind ist, im Süden nicht und so weiter. Das kann alles natürlich ein Vorteil sein. Und natürlich wird das Netz und Energiekosten damit also das Netz wird entlastet, dadurch sinken aber auch Energiekosten. Und ich habe natürlich sogar auch zusätzlich zu sinkenden Kosten Möglichkeit, als Konsument auf einmal ein Produzent zu werden und dadurch Energie zu verkaufen, also auch noch ein bisschen Geld damit zu verdienen. Und das sind für mich eigentlich eine ganz schöne Reihe an Mehrwerten, die auch so eine Innovation mit sich bringt.
Also kann ich dann sozusagen mit meiner Photovoltaikanlage auch das wirtschaftlich amortisieren, indem ich dann, ja, wie du schon sagst, meinen eigenen Strom, den ich nicht verbrauche, wieder zurück ins Netz verkaufe, sozusagen.
Ja, also das war schon immer so, dass das geregelt über die Einspeisevergütung, also sprich, was ich nicht brauche, kann ich ins Netz einspeisen und damit Geld verdienen. Allerdings ist diese Einspeisevergütung heutzutage sehr, sehr unattraktiv. Also die, das ist nur noch ein Bruchteil von dem, was der Strom aktuell kostet. Und warum ist das so? Weil ich eben momentan überhaupt nicht prognostizieren kann, was die ganzen, also die Summe an Einspeisern, also die Privathaushalten, auch einspeisen wird. Und deswegen ist es recht unattraktiv momentan. Wenn ich das aber steuern kann, dann kann ich natürlich da auch neue Businessmodelle entwickeln, wie zum Beispiel, dass in einem Smart Grid in einer Kommune, sagen wir jetzt einfach mal in einem kleinen Landkreis, beispielsweise Erding bei München, hier könnte ein Nachbar, der 10 Kilometer links vom Stadtkern sitzt, dem Nachbarn, der 10 Kilometer rechts vom Stadtkern sitzt, auch mal Energie verkaufen. Also ist dann technisch möglich und dadurch eventuell ein bisschen mehr Geld erzielen. Weil der Nachbar B sagt, bevor ich am Strommarkt für 40 Cent meinen Strom kaufe, kaufe ich es lieber beim Nachbarn A für 20 Cent. Und für beide entsteht dadurch ein Vorteil. Der dritte Vorteil ist, das Netz ist entlastet, weil die Wege nicht so lang sind. Ich muss nicht von Nord nach Süd, sondern nur von 10 Kilometer nach links, nach rechts. Und das kann natürlich auch ein erheblicher Vorteil sein.
Das wäre nämlich auch eine weiterführende Frage gewesen. Es ist ja auch momentan ein sehr, sehr heißes Thema. Es sind die Strompreise und du hast es ja gerade so ein bisschen angeschnitten. Wenn man natürlich dezentral Strom bezieht, dann haben wir natürlich auch günstigere Stromtarife, ja? Oder sehe ich das falsch?
Ja, auf jeden Fall, kann man schon so sagen. Die, was heißt günstig? Sie sind dynamischer, sagen wir so. Das ist das Stichwort hier. Es gibt auch ein eigentlich ein Gesetz, das besagt, dass in Deutschland seit 2020 dynamische Stromtarife angeboten werden müssen von den Energieversorgern. Das Problem ist aber, ohne eine intelligente Messstelle kann ich das nicht. Das ist eine Zwangsvoraussetzung. Mit 50.000, also das müsste man auch nochmal prüfen, wie gesagt, aber so um den Dreh, lass es 100.000 Gateways sein, haben wir noch zu wenige intelligente Messstellen, um das zu machen. Andere Länder sind da ein bisschen weiter, Belgien, Österreich. Hier gibt es so vom Salzburger Stadtwerken Beispiele, wo man wirklich den Strom, den man nach seiner PV-Anlage oder vielleicht hat man ein kleines Windrad im Garten, ich weiß es nicht, oder ein kleines Wasserkraftwerk noch braucht, eben dynamisch kaufen kann. Das bedeutet, ich kriege hier angeboten, wenn du jetzt die Waschmaschine anschaltest, dann ist der Strom so und so teuer. Aber wenn du in 2 Stunden die Waschmaschine anschalten würdest, würdest du dir einiges an Geld sparen. Und das ist einfach aufgrund der Last. Und ich kann meine Daten, was will ich gerade verbrauchen, mit was ist gerade im Netz verfügbar, abgleichen in Sekundenbruchteilen durch eben dieses Smart Grid und kriege dann von meinem Stromversorger ein besonderes Angebot, um meinen Konsum auch zu überdenken, wann ich diese Energie konsumiere. Und das ist natürlich, dadurch spare ich mir Geld und gleichzeitig kann man das Netz auch ein bisschen entlasten.
Also es hört sich auf jeden Fall super an, vor allen Dingen flexible Stromtarife. Wir haben ja jetzt gerade so über die, ich sag mal, die Vorteile oder die Chancen auch für Verbraucher und so gesprochen. Du hast es auch schon angeschnitten. Was sind denn die Herausforderungen? Also wir sind ja jetzt mit Deutschland, sage ich mal, kein auch flächenmäßig kleines Land. Wie kommen wir denn dahin? Was brauchen wir da vielleicht eine gesetzliche Kontrolle? Wie schaut's aus mit der Wartung? Also ist unser Stromnetz eigentlich in Deutschland, sage ich mal, so neu oder so up to date, dass wir zum Beispiel eben so Datenverbindungen einfach legen könnten?
Oh, da waren jetzt viele Punkte in einem drin. Aber ja, ich habe es ja alle aufgenommen. Ich versuche mal eine Reihe nachzugehen. Die Herausforderungen bestehen vor allem da drin, ich glaube, in erster Linie eine Sicherheit hier reinzubringen. Weil wenn ich über Daten rede, dann haben ganz viele im Kopf, oh, sobald was digital ist, kann es angegriffen werden. Und deswegen zählt auch mittlerweile Energie als sogenannte kritische Infrastruktur. Und das muss eben auch geregelt werden, wie wird es geschützt, wie kann ich hier einmal für den Verbraucher die Daten schützen. Also ich will ja auch nicht, dass jeder rankommt, wann ich dusche, wann ich wasche, wann ich Musik höre. Plus ist ja ein Eingriff in den Haushalt, also in die Privatsphäre auch irgendwo. Dafür wurde dann das Gesetz für die Digitalisierung der Energiewende geschaffen. Aber ich habe hier auch eine Herausforderung, beim Netzbetrieb eine IT-Sicherheit zu schaffen. Und hier müssen auch Energieversorger sich auch immer Zertifizierungen kontinuierlichen, immer wieder up to date am Stand der Technik unterziehen, damit hier auch eine höchste Sicherheit und eine minimale Anzahl an Daten übermittelt wird, für die zu einer maximalen Auswertung führen kann. Also werden sich gerade viele Gedanken gemacht und ich glaube auch sehr gute Gedanken, deswegen braucht man da auch keine Sorge vor haben, aber es ist natürlich eine Riesenherausforderung, die Datensicherheit. Es geht auch Hand in Hand generell mit einer gesetzlichen Kontrolle. Je mehr Akteure du auf so, also wir haben früher ein Monopol gehabt, da hattest du 4 Player und es war natürlich relativ einfach, die bis unter der Lupe zu haben, auch wenn das natürlich schnell zu einem Kartell Gefahr führen kann. Jetzt hast du enorm viele, ich habe vorhin gesagt 900 Energieversorger. Hier muss natürlich auch eine gewisse Kontrolle kontinuierlich passieren, dass hier auch sich an Richtlinien gehalten wird und so weiter, auch für die Verbraucher. Und der Ausbau, darüber haben wir auch kurz geredet, ich tue die Wartung da so mal ein bisschen rein, ist natürlich anspruchsvoll, aber jetzt auch nichts Neues. Das wussten die Netzbetreiber vorher schon. Die können den Ausbau auch abrechnen, also sprich, für sie ist auch immer eine finanzielle Nutzen da, also alles, was gemacht werden muss, wird auch bezahlt. Wer das zahlt, ist ganz unterschiedlich, teilweise der Staat, teilweise zahlen wir es in unseren Grundgebühren von der Stromrechnung auch mit, besondere Sachen. Und was man auch merkt, wo Deutschland wieder sehr gut funktioniert bei Baustellen, ist es natürlich auch so, hier wird keine Straße unbedingt aufgerissen wegen einem Glasfaserkabel, sondern es ist oft so, wenn irgendeine Erneuerung an einem Wasserrohr stattfindet oder an einem Stromkabel oder und so weiter, werden auch immer Leerrohre mit reingezogen und geplant. Das heißt, man kann im Nachhinein schon auch sozusagen die Datenkabel durchblasen durch Leerrohre, so nennt man das, und dadurch auch zügig ausbauen. Also ich muss schon sagen, in vielen Gebieten, viele schimpfen immer, aber mein Empfinden ist ja auch, dass da auch schon einiges passiert ist an digitalem Ausbau, gerade so was Datenkabel angeht in Deutschland. Aber es gibt natürlich auch noch viel zu tun. Also das sind so ein bisschen die großen Herausforderungen.
Also du sagst aber, dass man ja eigentlich dass schon was passiert, das ist ja schon mal sehr positiv, dass da auf jeden Fall noch viel Luft nach oben ist, glaube ich, haben wir jetzt festgestellt. Wenn wir jetzt noch mal kurz den Blick auf, ich sag jetzt mal, Europa wenden. Stromnetze sind ja verbunden. Wir sind ja jetzt nicht allein für Deutschland. Du hast es ja vorher auch schon mal angesprochen. Da ist ja auch sehr viel auf dem Strommarkt. Passiert ja auch sehr viel. Wie schaut es in anderen Ländern aus? Wie sind wir da so verbunden? Beziehungsweise Belgien zum Beispiel als recht kleines Land, sind die schon mehr zum Smart Grid umgestiegen? Oder wie ist da einfach so der Vergleich?
Schwierig zu sagen. Es gibt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, weil nach genau vergleichen ist das immer schwierig. In Belgien und Österreich, habe ich vorhin angeschnitten, passiert schon sehr, sehr viel. Es sind natürlich auch sehr, sehr kleine Länder, die auch nochmal andere politische Historie haben, wie die Gesetzeslage war. Ich denke, dass wir da auf jeden Fall ein paar Ländern hinten nach sind. Aber man muss auch immer verstehen, was wir haben. Wir haben das größte Bahnnetz, wir haben das größte Straßennetz. Wir haben einen hohen Verbraucherschutz und Naturschutz, wo andere Länder eventuell nicht so viel Wert drauf legen, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Und das muss man ja auch immer alles in einen Topf werfen. Von daher, ich glaube, das Wichtigste ist, um voranzukommen hier in der Sache, ist ein Bewusstsein schaffen. Und das Bewusstsein kann so ein Podcast sein, in dem man mal ein bisschen darüber erzählt, was ist so ein Smart Grid, weil das ja nicht richtig greifbar ist. Aber es muss auch vor allem von der Politik geschaffen werden. Und ich glaube, da kann Deutschland noch einiges tun. Da hört man in anderen Ländern doch noch mal einiges mehr, dass da sehr, sehr viel drüber geredet wird, über Digitalisierung, was passiert da, welche Chancen und Risiken gibt es. Und ich glaube, hier müssen wir auch noch einiges machen.
Ja, vielen Dank, Marvin. Bevor ich dich gehen lasse, beziehungsweise bevor wir dann nochmal vielleicht auf nochmal ein paar Quellen kommen, ja, wo man sich noch informieren kann. Ich glaube, ich brauche nicht fragen, dass du es kennst oder nicht kennst. Wir spielen ja immer am Ende ein kurzes Spiel. Das sind unsere drei schnellen Fragen, um unsere Interviewgäste ja auch einfach nochmal ein bisschen besser kennenzulernen und ein bisschen besseren persönlichen Eindruck auch von euch zu bekommen. Und du weißt ja aus dem Bauch raus, also es sind ganz kurze Fragen und einfach kurz aus dem Bauch raus Antworten. Ich würde auch gleich mit der ersten Frage starten. Wie oft snoozt du in der Früh?
Meinst du jetzt das Snoozen, diesen Nikotin-Kaugummi in die Backen legen oder auf den Wecker klicken?
Auf den Wecker drücken.
Okay. Tatsächlich genau zweimal jeden Tag, ja.
Ah, okay, also das ist vorprogrammiert sozusagen bei dir.
Ja, ich habe immer zwei Wecker gestellt und immer den zweiten nehme ich. Also das beim zweiten Mal stehe ich auf.
Okay. Zweite Frage. Ist dir denn schon mal ein Promi begegnet?
Ja, Herbert Grönemeyer.
Oh, wo?
Ich habe mal als junger Mensch in einem Hotel gearbeitet und da habe ich einen Roomservice gemacht und habe ihm ein nächtliches Abendessen oder eine Flasche Rotwein oder so aufs Zimmer gebracht. Da habe ich mich sehr gefreut, weil ich dem seine Musik sehr gern mag.
Cool, sehr cool. Dritte und letzte Frage. Was war deine längste Bahnfahrt?
Puh, ich glaube, einmal, wo ich von München nach Hamburg-Altona tatsächlich gefahren bin, ich glaube, die hat mit ein paar Verspätungen umsteigen, weil ich irgendwie da so ein besonderes Sparticket hatte. Aber ich erinnere mich nicht, war irgendwie so um die 10, 11 Stunden gedauert, ja. Das war hart.
Naja, okay, das ist, ja, ich wollte gerade sagen, wir haben ja heute das Bahnnetz jetzt auch mal lustigerweise kurz angesprochen, aber 10, 11 Stunden in der Bahn ist dann auch schon sehr lange, das stimmt. Ja, cool, vielen Dank, Marvin. Also ich denke, wir sind um ein Stück schlauer geworden heute. Ich denke, wir haben auch unseren Zuhörer und Zuhörerinnen Smart Grid ein bisschen näher bringen können. Wie du schon vorher gesagt hast, das ist ja manchmal nicht so ganz greifbar. Aber ich denke, wir haben jetzt schon mal eine Grundbasis gelegt. Wenn sich jemand noch weiter informieren möchte oder noch nach einer anderen Quelle vielleicht sucht, hast du da vielleicht noch ein, zwei Tipps für uns?
Ja klar, also was immer geht, ist natürlich die offiziellen Internetseiten, Umweltbundesamt oder Umweltministerium für Energie und Wirtschaft oder Wirtschaft und Energie heißt es, glaube ich. Da informiere ich mich sehr viel, auch mit Quellen. Das ist natürlich aber auch sehr viel Text für wenig, sage ich jetzt mal, dezimierte Informationen, was immer recht verbraucherfreundlich ist. Es sind die Internetseiten von den Netzbetreibern, sowas wie E.ON, INBW. Das sind zwei Unternehmen, die auch in dem Fall erneuerbare Energien recht viel unternehmen. Und ich habe auch schon öfter gesehen, dass die Seiten so ähnlich wie Wikipedia aufgebaut haben mit so weiterführenden Links und so weiter recht cool aufgebaut haben. Da habe ich jetzt auch im Vorhinein noch mal ein paar Daten rausgezogen. Also das sind ganz coole Quellen. Genau.
Cool. Okay, ja, super. Das werden wir auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dann auch hinterlegen. Und ja, dann bedanke ich mich bei dir, Marvin. Cool, dass du heute Zeit gefunden hast, um uns.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich konnte das doch recht komplexe Thema so ein bisschen runterbrechen und dem einen oder der anderen da auch ein paar Unklarheiten nehmen. Und ja, vielen Dank für die Einladung und bis bald.
Ja, dankeschön. Und das war's auch von uns heute schon wieder mit einer Folge Energie aufs Ohr. Ich sag Tschüss und Baba.